NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. In Kiew verschärft sich die Lage. Die Delegierten des kleinen CDU-Parteitags stimmen dem Koalitionsvertrag mit der SPD zu. Unterdessen kritisieren etliche Politiker der CDU den Vertrag und dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Wir informieren Sie außerdem über den Auftakt im Prozess gegen Olaf Gläseker, den früheren Sprecher von Christian Wulff, und die Proteste von amerikanischen Internetfirmen gegen die Spionageaktivitäten der Geheimdienste in den USA. Zunächst aber nach Kiew. Seit Wochen protestieren dort Zehntausende Anhänger der ukrainischen Opposition. Sie fordern den Rücktritt von Präsident Janukowitsch. Sie wollen weg vom Druck der Moskauer Führung und hin zur Europäischen Union. Nun geht die Polizei offenbar mit Gewalt gegen die Opposition vor. Einsatzkräfte sollen das Büro der Vaterlandspartei der inhaftierten ehemaligen Regierungschefin Timoschenko gestürmt haben. Stefan Lahr beobachtet für uns die Lage in der ukrainischen Hauptstadt. Ja, Herr Lack, was genau ist passiert?
Ja, es gibt eine Mitteilung der Pressesprecherin von Timoschenkos Partei Vaterland. Die Frau heißt Marina Soroka und die hat auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt, dass Sicherheitskräfte unter Anwendung von Gewalt das Büro dieser Partei von Julia Timoschenko gestürmt hätten. Die Lage ist allerdings sehr, sehr unübersichtlich, weil sowohl die Polizei erklärt, sie führe keinen Einsatz vor dem Gebäude oder in dem Gebäude, besser gesagt, und es auch eine Mitteilung gibt aus dem ukrainischen Innenministerium, wonach es keinen Einsatz im Parteibüro von Julia Timoschenkos Partei Vaterland geben würde.
Wie ist denn die Situation in Kiew insgesamt?
Also momentan sind ca. 10.000 Demonstranten auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz, auch besser bekannt unter dem Namen Maidan. Und wenn diese Nachricht die Runde macht, egal ob sie nun stimmt oder nicht, könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich zu ziemlicher Unruhe und Aufregung führen wird. Bislang ist es ruhig in der Kiewer Innenstadt, obwohl die Polizei ja seit dem Nachmittag mit Hunderten von Polizisten einmal den Maidan umstellt hat und auch viele, viele Kräfte vor dem besetzten Rathaus in Kiew zusammengezogen hat. Dieses Rathaus wird besetzt gehalten seit einigen Tagen von Demonstranten und es läuft ein Ultimatum eines Kiewer Gerichts aus, wonach die Anhänger der Opposition aufgefordert wurden, ultimativ die besetzten Gebäude freizugeben und auch alle Straßensperren aufzuheben. Die Polizei ist momentan im Kiewer Regierungsviertel dabei, Demonstranten zurückzudrängen. Nach allem, was wir hier in Moskau wissen, ist es bislang dabei verhältnismäßig friedlich geblieben. Es gab keine neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen, aber es ist schwer abzusehen, wie sich die Situation in der Nacht weiterentwickeln wird.
Und wie geht es jetzt weiter?
Es gab zumindest so ein bisschen Hoffnung, dass es doch noch einen friedlichen Ausweg aus dieser eingefahrenen Situation geben könnte. Die drei ukrainischen Ex-Präsidenten Kravchuk, Kutschma und Juschenko hatten sich an den ukrainischen Staatschef Janukowitsch gewandt und haben ihm vorgeschlagen, schon morgen zu einem Vierergespräch erstmal zusammenzukommen, um eine Lösung der innenpolitischen Krise zu beraten. Das ist insofern ein besonderes Zeichen, dass Janukowitsch auch darauf eingegangen ist, weil sich die drei Ex-Präsidenten ja mit der Protestbewegung solidarisch gezeigt hatten. Das heißt aber noch nicht, dass jetzt Regierung und Opposition direkt miteinander verhandeln. Die Opposition lehnt es ja ab, solange die zentralen Forderungen Rücktritt der Regierung, Bestrafung der Verantwortlichen für brutale Polizeieinsätze und vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nicht erfüllt werden. Aber immerhin so ein kleines bisschen Hoffnung gibt es, dass man auch noch versucht, auf dem Verhandlungsweg hier voranzukommen.
Stefan Lack war das über die Situation in der Ukraine. In Thailand demonstriert die Opposition seit Wochen gegen die Regierung Shinawat. Der zentrale Vorwurf heißt Korruption. Aber Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat will nicht zurücktreten. Sie spielt auf Zeit, hat das Parlament aufgelöst und nun Neuwahlen angekündigt. Gerd Wolf berichtet.
Am Ende waren es geschätzt 160.000 Menschen, die in Bangkok ihrem Unmut über die Regierung von Yingluck Shinawat Luft machten. Sie taten es friedlich, wenn auch laut. Der selbsternannte Anführer der aktuellen Proteste, Suthep Thaugsaban, trat am Abend vor seine Anhänger. Er beschuldigte die Regierung erneut, korrupt zu sein, kritisierte Inkompetenz und Entscheidungsschwäche der Premierministerin und dankte den Demonstranten. Wild mit den Armen rudernd brüllte er in die Menge. Jeder von euch hat heute das Beste für Thailand gegeben. Wir haben heute das Thaksin-Regime aus dem Land gejagt. Der Jubel der Menge war prompt, aber nicht ganz berechtigt. Aus dem Tag der Entscheidung, wie ihn Suthep angekündigt hatte, wurde nichts. Den ganzen Tag über waren die Protestzüge durch die Straßen gezogen, doch am Abend blieb die Premierministerin nach wie vor an der Macht. Sie blieb ihrer Strategie treu, wie sie sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hatte. Erstens, keine Gewalt gegen die Demonstranten. Unbewaffnete Polizisten und Soldaten bewachten den Regierungssitz. Die Sicherheitskräfte setzten betont auf Deeskalation. Dass sich die Ausschreitungen der vergangenen Woche wiederholen könnten, sollte unbedingt vermieden werden. Allerdings blieb der Aufruf des Außenministers an die Menge ungehört. Wir fordern die Menschen, die nun unterwegs sind, auf, geht nach Hause, reduziert den Schaden, den das Land nimmt. Morgen wird weiter protestiert, die meisten Demonstranten übernachten auf der Straße, von Nachgeben keine Spur. Der zweite Schachzug der Premierministerin könnte allerdings wirkungsvoller sein. Parlamentsauflösung, dann Neuwahlen, wenn der König zustimmt, innerhalb von 60 Tagen, wahrscheinlich am 2. Februar. Mit der Parlamentsauflösung sind mein Team und ich bereit, zurückzutreten, wie es Artikel 180 unserer Verfassung vorschreibt. Yingluck rechnet damit, bei Neuwahlen im Amt bestätigt zu werden. Sie kann auf ausreichend Stimmen aus den ländlichen Gegenden im Nordosten hoffen. Das ist das Dilemma der Opposition, für die ein erneuter Umgang politisch eher gefährlich wäre. Noch ist nicht klar, was die Regierungskritiker der Strategie der Premierministerin entgegensetzen können, außer neuen Demonstrationen. Möglich wäre ein Boykott der Wahl am 2. Februar. Yingluck könnte dann nicht behaupten, die Mehrheit der Stimmen aller Thais geholt zu haben. Mit einem Wahlboykott hatte die größte Oppositionspartei, die Royalistische Demokratische Partei, schon ihren Bruder, den umstrittenen ehemaligen Premier Thaksin Shinawatra, in die Enge getrieben. Damals, 2006, übernahm am Ende das Militär die Macht. Thailand bleibt, bis auf Weiteres, politisch tief gespalten. Regierung, Parlament, Opposition und Verfassungsgericht finden keinen gemeinsamen Ausweg aus der Krise. In einer mehrheitlich royalistisch geprägten Gesellschaft wird es schwierig, den Weg zu einer parlamentarischen Demokratie zu ebnen.
Es zieht sich ja diesmal alles sehr hin mit der Regierungsbildung in Berlin. Die SPD-Mitglieder stimmen in diesen Tagen über den Koalitionsvertrag ab. Ausgang bis zum Wochenende ungewiss, denn es gibt viel Kritik bei den Sozialdemokraten und auch bei Unionsmitgliedern. Jedenfalls haben sich da einige in den vergangenen Tagen zu Wort gemeldet, allen voran Vertreter des Wirtschaftsflügels der CDU und auch einige Anhänger der Jungen Union. Und das alles vor dem kleinen Parteitag, der heute über den Koalitionsvertrag abstimmen sollte. Aus Berlin, Julia Barth.
Sie hatten viel zu meckern, die CDU-Mitglieder auf dem kleinen Parteitag. Am Ende stand dann aber doch ein großes Ja zum Koalitionsvertrag. Und so konnte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe am Nachmittag zufrieden verkünden:
Dann ist dieser Koalitionsvertrag vom Bundesausschuss der CDU Deutschlands mit einstimmigem Votum bei 2 Enthaltungen eindrucksvoll bestätigt worden. Ich danke Ihnen für dieses klare Votum.
Der Abstimmung war eine intensive Diskussion vorausgegangen. Sowohl die Jungen in der Union als auch der Wirtschaftsflügel erneuerten noch einmal ihre Kritik. Vor allem die Rentenpläne gingen zulasten der jungen Generation und gefährdeten den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Vorsitzende der Jungen Union, Philipp Missfelder, fragte sich und die anderen, was denn passiert, wenn es wirtschaftlich mal nicht mehr so gut läuft.
Es ist nun mal nicht Gott gegeben. Insofern glaube ich, dass es sich schon lohnt, bei der Rentenversicherung auch in den nächsten 4 Jahren genau hinzuschauen und auch kämpferisch zu bleiben, was die Belange der jungen Generation angeht, weil ein Koalitionsvertrag keineswegs ein Gesetz ist, sondern das Gesetzgebungsverfahren ja noch auf den Weg gebracht werden muss.
Die Kanzlerin hatte zuvor 45 Minuten lang für den Koalitionsvertrag geworben. Die Union habe sich in vielen Kernpunkten gegenüber der SPD durchgesetzt, zum Beispiel bei der Mütterrente oder beim Nein zu Steuererhöhungen. Auch auf die Kritik aus den eigenen Reihen hatte sie eine Antwort.
Wir hatten genügend Zeit, uns mit der Frage zu beschäftigen, ob wir das wollen oder nicht wollen. Wir haben uns entschieden, es zu wollen. Und wenn es nun kommt, bitte ich auch nicht, hinterher wieder davon Abstand zu nehmen. Das muss ich ganz klar sagen.
Carsten Linnemann konnte sie damit nicht überzeugen. Auf ihn ging eine der zwei Enthaltungen. Für die nächste Bundestagswahl wünscht sich der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung mehr Mitspracherecht.
Dann sind wir aber zumindest dafür, dass wir beim nächsten Mal so ein Wahlprogramm wieder auf dem Bundesparteitag besprechen. Ich denke, es ist was anderes, wenn wir einen Bundesparteitag haben, wo wir die breite Basis beteiligen über Kreisverbände, die sich dort zu Wort melden können, als wenn wir das in übergeordnete Gremien hieven. Bei der nächsten Bundestagswahl brauchen wir einen Bundesparteitag über das Wahlprogramm.
Trotzdem, das Abstimmungsergebnis zeigt, der kurze Proteststurm vom Wochenende ist an diesem Montag zu einem Lüftchen abgeebbt. Vorausgesetzt, die SPD-Mitglieder stimmen dem Koalitionsvertrag zu, wird Angela Merkel am 17. Dezember zum dritten Mal zur Kanzlerin gewählt.
Also nächste Woche Dienstag soll Angela Merkel zur Kanzlerin der Großen Koalition gewählt werden. Aber bis dahin wird sicher noch der eine oder andere von der CDU an den Rentenplänen herumkritisieren. So ganz harmonisch, wie alle bisher dachten, geht es eben auch bei der CDU nicht zu. Das wurde heute auch auf ihrem kleinen Parteitag deutlich. Katrin Brandt kommentiert.
Deutschlands Zukunft gestalten. Unter diesem Titel steht der Koalitionsvertrag. Deutschlands Zukunft gestalten, das steht auch in leuchtend orange über dem Podium des kleinen CDU-Parteitages. Zu lesen ist es, aber zu spüren ist es nicht. Nach den ersten Diskussionsbeiträgen müsste der Text eigentlich ausgetauscht werden. Wir haben Schlimmeres verhindert, müsste da stehen. Oder wir wollen das alles nicht, aber der Wähler hat so entschieden. Ja, so war das heute beim Bundesausschuss, wie die CDU ihren kleinen Parteitag nennt. Die CDU steht sich zurzeit selbst im Weg. Da hat sie mit der beliebtesten Kanzlerin aller Zeiten die Wahl klar gewonnen, hat mitleidig mit einer schwer angeschlagenen SPD eine Koalition ausgehandelt und kurz vor der gloriosen Wiederwahl der Kanzlerin bricht schlechte Laune aus, weil die Medien sich nur für die SPD interessieren, die gerade mit Spaß über sich selber diskutiert und vielleicht am Wochenende ihre Auferstehung feiert, weil die CDU-Basis, wenn es denn eine gibt, im Koalitionsvertrag nicht die Handschrift der eigenen Partei findet und sich nur damit trösten kann, allzu krasse Ideen der SPD verhindert zu haben. Weil die Jungen in der CDU murren, der ganze Rentenkram sei rückwärtsgewandt und weil der Wirtschaftsflügel, wie immer, den Standort Deutschland in Gefahr sieht. Natürlich hat heute niemand gegen den Koalitionsvertrag gestimmt, aber dass die Kritiker eine ganze Stunde lang herumnörgelten, bis die Befürworter endlich das Mikrofon ergreifen konnten, das war schon interessant zu beobachten. Warum aber kommen die jungen Christdemokraten erst jetzt aus dem Busch, wenn etwas von Anfang an absehbar war, dann doch die milliardenteuren Rentengeschenke? Denn wer sich selbst die Mütterrente ins CDU-Wahlprogramm schreibt, der kann die SPD-Rente mit 63 schlecht ablehnen. Teuer und rückwärtsgewandt ist beides. Überhaupt das Wahlprogramm. Wer sich sein Wahlprogramm von der Parteispitze verordnen lässt, wer zulässt, dass das Wahlprogramm weitgehend inhaltsleer nur auf eine Person zugeschnitten wird, auf die Kanzlerin nämlich, der darf sich nicht beschweren, wenn er am Ende nichts zu verhandeln hat und nur noch abwehren kann. Das sei ein Verhinderungsvertrag, sagte heute einer. Ganz genau. Selber schuld. Mal sehen, ob die CDU aus diesem Wahlkampf und aus diesen Koalitionsverhandlungen wirklich etwas dazulernt, ob sie weiterhin und ausschließlich auf diese Kanzlerin starrt oder ob sich die junge Generation traut, Merkel herauszufordern. Es wäre an der Zeit.
Katrin Brandt kommentierte die Stimmung in der CDU für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Olaf Gläseker war einst ein ganz enger Vertrauter von Christian Wulff. Der war damals CDU-Ministerpräsident von Niedersachsen und Gläseker sein Sprecher. Und er war eng befreundet mit Manfred Schmidt, dem Eventmanager, der mehr oder minder Prominente aus Politik und Film zu seinen sogenannten Nord-Süd-Dialogen einlud. Gläseker soll Schmidt bei der Suche nach Sponsoren für diese Feste geholfen haben und dafür belohnt worden sein. Und deshalb steht er nun wegen Bestechlichkeit vor Gericht. Aus Hannover Torben Hildebrand.
Olaf Gläseker liebt es, sich im Hintergrund zu halten. Heute hatte er dazu keine Chance. Alle Augen und alle Kameras richteten sich auf den Mann, der für Christian Wulff Ratgeber, Begleiter, vielleicht ein Freund war. Eine Dreiviertelstunde lang wies er die Vorwürfe zurück. Alles, was er in der Staatskanzlei getan habe, erklärte der frühere Regierungssprecher, habe er mit Wulffs Wissen getan. Ja, er habe für den Nord-Süd-Dialog Sponsoren gesucht. Und ja, er habe auch zahlreiche Urlaube beim Partyveranstalter Manfred Schmidt verbracht. Und Wulff habe davon gewusst. Diese Aussage belastet Wulff, denn der hatte etwas anderes behauptet. Prozessbeobachter halten Gleseckers Darstellung in diesem Punkt für glaubhaft. Zum Beispiel Peter Mlodoch vom Weserkurier.
Wulff hat ja in der polizeilichen Vernehmung gesagt, er hat von alledem nichts gewusst, hat vor allen Dingen nicht gewusst, dass Olaf Gleseker bei Manfred Schmidt Urlaub gemacht hat. Das haben Schmidt und Gleseker hier, dem haben sie widersprochen. Und ich denke auch, der eine oder andere Zeuge wird dazu was sagen können, dass das nicht ganz der Wahrnehmung von Herrn Wulff entspricht.
Auch wenn es keinen direkten Auftrag für das umstrittene Sammeln von Sponsorengeldern gegeben habe, sei Wulff doch stets im Bilde gewesen, betonte Gleseker. Ich habe mich im Sinne meines Dienstherrn engagiert, sagte er. Weil der Nord-Süd-Dialog ein Erfolg werden sollte, weil Wulff als Schirmherr und das Land Niedersachsen gut dastehen sollten. Einen Zusammenhang zu den Gratisurlauben und Flügen bestritt Gleseker jedoch vehement. Die Ferienaufenthalte hätten auch ohne die Promi-Partys stattgefunden. Schließlich pflege er zu seinem Freund Manfred Schmidt ein fast familiäres Verhältnis. Gut möglich, meint Journalist Heiko Randermann von der Neuen Presse.
Er ist sich da keiner Schuld bewusst. Er sagt, ich war schon immer ein guter Freund von Manfred Schmidt. Ich kann das auch beweisen. Und mir zu unterstellen, ich hätte, um für einen Urlaub eingeladen zu werden, ihm richtig Geld verschafft, das hält er für absolut ungeheuerlich.
Die Staatsanwaltschaft betonte heute, gerade wegen der langen Freundschaft und wegen der Gratisurlaube habe sich der damalige Sprecher für die Partys seines Freundes eingesetzt. Auch die Richterin ließ durchblicken, dass sie Glesikers Theorie für zweifelhaft hält. So gab er an, dass Geld bei der Sponsorensuche nie ein Thema gewesen sei. Er sei nur der Türöffner gewesen. Ob Schmidt mit dem Nord-Süd-Dialog Gewinn machte, das habe ihn nicht interessiert. Es waren keine Steuergelder, es war keine Party des Landes, deshalb sei ihm das egal gewesen, gab Gleseker an. Mit dieser Aussage hat sich der frühere Regierungssprecher in Erklärungsnot gebracht, mein Journalist Randermann.
Einfach, weil er bis jetzt nicht hat erklären können, wie es sein konnte, dass er Hunderttausende an Sponsorengeldern einwirbt, ohne sich ein einziges Mal darüber Gedanken zu machen, wo geht das Geld hin, wie viel wird gebraucht und was passiert mit dem, was zu viel da ist.
Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Gleseker mehr über die Finanzierung des Nord-Süd-Dialogs wusste. Darauf fußt die Anklage. Hatte Gleseker wirklich keinen Überblick, wie viel Gewinn sein Freund Schmidt mit den Partys machte? Haben sich die beiden nie darüber unterhalten? Diese Fragen muss das Gericht in den kommenden Wochen klären.
10 Morde sollen die drei rechtsextremen Terroristen des NSU, des nationalsozialistischen Untergrunds, begangen haben. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt haben sich das Leben genommen. Beate Zschäpe steht in München vor Gericht. Dass es bei der Suche nach den Mördern der türkischen und griechischen Geschäftsleute sowie der Polizistin über die Jahre hinweg zu schweren Fehlern kam, das ist schon lang bekannt. Offenbar war die Polizei dem mörderischen Trio aber auch sehr eng auf den Fersen. Und das wurde heute vor Gericht in München bekannt. Einzelheiten von Jana Lange.
Eines ist an diesem 66. Verhandlungstag im NSU-Prozess klar geworden. Anfang 2007 war die sächsische Polizei dem Trio dicht auf der Spur. Allerdings ohne es zu wissen. Damals kam es in einem Mietshaus in der Polenzstraße in Zwickau zu einem Wasserschaden und einem Diebstahl. Die Polizei wird gerufen, sie soll klären, wer dafür verantwortlich ist. Dazu will sie auch eine Nachbarin befragen. Laut Anklage soll diese Nachbarin Beate Zschäpe gewesen sein. Das NSU-Trio soll mehr als 7 Jahre in der Wohnung in der Polenzstraße gelebt haben. Beate Zschäpe soll sich damals gleich mit 2 anderen Namen vorgestellt haben, erklärt Sebastian Schamer, Anwalt der Nebenklage.
Beate Zschäpe soll als Zeugin vernommen worden sein, hat sich erst wohl als Lise D. ausgegeben und dann später als Susan E. und eine ziemlich absurde Begründung dafür gegeben. Das hat aber die Polizei nicht weiter interessiert. Für sie war sie einfach eine relativ unwichtige Zeugin und deswegen haben sie das nicht nachgefragt. Wer ist damals dazu gekommen, hätte man natürlich so relativ leicht auf die Spur des Trios kommen können.
Der Polizist hat heute vor dem Oberlandesgericht München bestätigt, dass er eine Frau als Zeugin befragt hat, die die beiden Namen verwendet hat. Er hat Beate Zschäpe aber nicht wiedererkannt, das Ganze sei zu lange her. Zwar sei ihm die Sache mit den Namen damals komisch vorgekommen, aber er habe es nicht weiter verfolgt. Der Polizeibeamte hätte damals auch keinen Grund gehabt, die Identität der Frau anzuzweifeln, sagt Oliver Wutrag, Pressesprecher der Polizeidirektion Südwestsachsen.
Es war ja auch nur eine Zeugenvernehmung und eben keine Beschuldigtenvernehmung, wo man dann natürlich doch die Person an sich noch mehr hinterfragen würde.
Beate Zschäpe soll gemeinsam mit einem Mann auf das Polizeirevier gekommen sein. Beide haben sich als Ehepaar Susan und André E. ausgewiesen. Der rechtsextreme André E. sitzt heute gemeinsam mit Beate Zschäpe auf der Anklagebank. Für Nebenklägeranwältin Seda Bashai ein weiteres Puzzleteilchen in dem Beziehungsbild zwischen André E. und dem Trio.
Der hatte 2007 anscheinend Kontakt und der hat denen auch geholfen, quasi den äußeren Schein zu wahren.
Weitere Details über die Persönlichkeit von Beate Zschäpe waren am Nachmittag zu hören. Da hat eine Beamtin des Bundeskriminalamtes ausgesagt. Sie hat Beate Zschäpe im Juni 2012 auf einer Fahrt begleitet. Die Beamtin beschreibt Zschäpe als aufgeschlossen. Sie sei jemand, der ein Gespräch am Laufen halten könne. Nur einmal sei sie sehr ruhig geworden, nämlich als man auf der Autobahn an jener Lobeda vorbeigefahren sei. Denn dort sei Uwe Böhnhardt aufgewachsen, sein Haus sei von der Straße aus zu sehen gewesen. Nebenklageanwalt Schamer findet, dass schon der Eindruck entstehen könne, dass das BKA bewusst zwei Beamte in den Transport reingesetzt habe, damit Zschäpe mit ihnen redet.
Und ich glaube, sie ist sonst eine, die gern quatscht. Nur hier in dem Prozess verhält sie sich natürlich auf Anraten auch ihrer Verteidiger eher ruhig, beziehungsweise sagt ja auch kein Wort.
Soweit der Beitrag von Jana Lange. Seit heute Nachmittag beraten die Finanzminister der Eurozone. Wie soll es weitergehen mit Griechenland? Die Troika aus EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank will ja erst im Januar nach Athen zurückkommen und dann weiter prüfen, wie es steht um die Reformen und die Sparmaßnahmen der griechischen Regierung. Die Regierung hat am Wochenende aber immerhin schon mal den Haushalt für 2014 verabschiedet. Zur Tagung der Finanzminister in Brüssel nun Martin Bohne.
Auch heute können die Finanzminister noch kein grünes Licht für die Auszahlung der nächsten Kreditrate an Griechenland geben. Die Troika sieht noch zu große Löcher im Athener Haushaltsplan für 2014. Und auch bei den Strukturreformen könnte die griechische Regierung nach Einschätzung der internationalen Finanzkontrolleure etwas mehr Eifer an den Tag legen. Aber ohne Einigung mit der Troika darf die schon lange zugesagte nächste Kreditmilliarde nicht ausgezahlt werden. Bundesfinanzminister Schäuble will darin jedoch nichts Dramatisches erkennen.
Es sind offene Punkte mit der Troika, darüber werden wir sprechen. Aber insgesamt ist Griechenland auf einem guten Weg. Die Zahlen sind besser, als wir vor anderthalb Jahren unterstellt haben. Deswegen glaube ich, dass die Probleme alle beherrschbar sind.
Griechenland will nämlich im nächsten Jahr sogar einen Haushaltsüberschuss erzielen, wenn man mal den Schuldendienst außen vor lässt. Das heißt, das Land muss dann keine neuen Schulden mehr machen. Und die Wirtschaft soll erstmals nach Jahren der Rezession wieder leicht wachsen. Und deshalb hofft Wolfgang Schäuble, dass es noch vor Jahresende zu einer Einigung zwischen der Regierung in Athen und der Troika kommt. Also bevor Griechenland die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernimmt.
Und es spricht natürlich viel dafür, dass man alles daran setzt, die Dinge auch so zu lösen, dass die griechische Präsidentschaft im Januar nicht mit einem Besuch der Troika beginnen muss.
Auch Eurogruppenchef Dijsselbloem würde die Kuh gern vor dem Jahresende vom Eis haben.
I would be all for it, but there has to be enough progress. So I'm going inside and to be informed.
Ich bin da sehr dafür, aber es muss natürlich ausreichende Fortschritte geben. Aber wir werden jetzt darüber von der Troika informiert werden. Mit ihren Gedanken sind Dijsselbloem und Schäuble aber schon ein bisschen beim morgigen Tag. Dann will die Runde aller Finanzminister der EU versuchen, einen entscheidenden Schritt bei der Bankenunion voranzukommen. Die Regierungschefs haben die Finanzminister beauftragt, sich bis zum Jahresende auf einen gemeinsamen Mechanismus zur Abwicklung von maroden Banken zu einigen. Damit soll die schon beschlossene zentrale Aufsicht über Großbanken ergänzt werden. Aber grundlegende Fragen sind noch offen. Wer soll das letzte Wort bei einer Abwicklungsentscheidung haben? Sollen alle Banken oder nur die größten dem gemeinsamen Regime unterliegen? Und soll es einen europäischen Abwicklungsfonds geben oder nur ein Netzwerk von nationalen Fonds? Lange schienen die Fronten ausgesprochen verhärtet, aber nun scheint Bewegung in die Sache gekommen zu sein. Wolfgang Schäuble bestätigt das.
Ich glaube, dafür sind die Chancen vorhanden. Das wird noch viel Arbeit sein. Ich weiß nicht, ob wir es in einer Sitzung jetzt schaffen oder ob wir noch eine zusätzliche Sitzung brauchen. Aber ich bin guten Mutes, dass wir das alles gut hinbringen.
Es könnte morgen aber eine lange Nacht werden.
Ja, soweit der Bericht aus Brüssel. Seit Sommer hat die Öffentlichkeit nach und nach erfahren, dass US-Geheimdienste weltweit abhören und in großem Umfang das Internet ausspähen. Bekannt gemacht hat das alles Edward Snowden, der früher beim Geheimdienst NSA gearbeitet hat. Was nun? Amerikas Internetkonzerne fühlen sich auf den Plan gerufen. Nicht ganz unschuldig scheinen sie auch zu sein. Viele hatten sie im Verdacht, mit der US-Regierung kooperiert zu haben, aber dagegen wehren sie sich und sie haben in einer selten konzertierten Aktion einen Brief geschrieben an Präsident Obama.
Dear Mr. President, lieber Herr Präsident, so beginnt der Protestbrief, der nicht nur im Postkasten des Weißen Hauses und im Kapitol angekommen ist. Auch in mehreren US-Tageszeitungen ist das Schreiben in ganzseitigen Anzeigen abgedruckt. Wir verstehen, dass die Regierung die Pflicht hat, ihre Bürger zu beschützen, aber die jüngsten Veröffentlichungen zeigen, dass die Überwachungspraktiken der Regierung dringend reformbedürftig sind. Unterschrieben ist der Brief von 8 amerikanischen Internetgiganten, die sich ansonsten eher bekämpfen. Google, Facebook, Apple, Microsoft, Twitter, AOL, Yahoo und LinkedIn. Für ihre Forderungen nach einer globalen Reform der staatlichen Überwachungsprogramme haben die Firmen sogar eine gemeinsame Internetseite geschaffen. Die Geheimdienste sollten aufhören, massenhaft Daten aufzusaugen und sich stattdessen auf konkrete Zielpersonen konzentrieren. Dringend nötig sei eine unabhängige Aufsicht und strengere Überwachung der Geheimdienstprogramme. Schließlich wollen die Internetfirmen die Öffentlichkeit transparent informieren dürfen, wenn die Regierung sie zwingt, Daten herauszurücken. Dass ihnen dies bislang nicht erlaubt ist, so die Kritik von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, habe in der Öffentlichkeit den Eindruck erzeugt, die Internetfirmen seien Mittäter. Die Regierung hat es hier wirklich vergeigt und ich glaube, in mancherlei Hinsicht vergeigt sie es weiter. Ich hoffe, dass sie transparenter wird. Weder der Facebook-Chef noch andere Internetfirmen wie Google oder Microsoft sind bisher als Kämpfer für den Schutz der Privatsphäre aufgetreten. Im Gegenteil, Datenschützer haben oft gerügt, dass die Internetfirmen selbst massenhaft Daten ihrer Nutzer sammeln. Doch nach den immer neuen NSA-Enthüllungen sehen amerikanische Internetfirmen ihr Geschäft bedroht. 80% ihrer Kunden leben außerhalb Amerikas und gerade in den wichtigen Zukunftsmärkten Lateinamerika und Asien ist die Empörung, wie auch in Europa, besonders groß. Der Protestbrief enthält deshalb nicht nur Forderungen, sondern auch eine klare Botschaft für alle Internetnutzer weltweit. Wir werden die modernste Verschlüsselungstechnik einsetzen, um nicht autorisierten Zugriff auf unsere Netzwerke zu verhindern. Google, Facebook, Apple und Co. sehen sich selbst als Opfer der NSA, seit bekannt wurde, dass der Geheimdienst interne Verbindungen zwischen Datenzentren der Konzerne anzapft. Einer von Google und Microsoft initiierten Klage gegen die US-Regierung haben sich mittlerweile Facebook und andere Firmen angeschlossen. Dass die US-Regierung dem Aufruf folgt und grundlegende Reformen bei der NSA einleitet, ist aber eher unwahrscheinlich. Das deutete US-Präsident Obama erst kürzlich im Sender MSNBC an.
32 Menschen starben im Januar 2012, als das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der Küste der Toskana auf einen Felsen auflief. Das Schiff wurde dann viel zu langsam evakuiert, das hat heute ein Zeuge im Prozess gegen Kapitän Schettino bestätigt. Näheres von Tilman Kleinjung.
Ein Telefonat hat über Nacht aus Fregattenkapitän Gregorio De Falco einen berühmten Mann gemacht, einen Volkshelden. Der diensthabende Offizier im Hafenkommando von Livorno erscheint wie der komplette Gegenentwurf zum Kapitän der Costa Concordia. Francesco Schettino hat sein Schiff zuerst an einen Felsen gesetzt und ist dann noch feige von Bord gegangen. Nun sitzt er vor Gericht in Grosseto und muss sich diesen für ihn beschämenden Anruf in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar 2012 noch einmal anhören. Sagen Sie mir, ob sich Kinder, Frauen oder hilfsbedürftige Personen an Bord befinden. Und falls ja, wie viele? Haben Sie verstanden? Hören Sie, Schettino, Sie haben sich vielleicht gerettet, aber ich werde Ihnen jede Menge Probleme bereiten. Gehen Sie an Bord, verflucht nochmal. Es ist bereits 1.46 Uhr. Der letzte Versuch von Gregorio De Falco, Schettino zur Rückkehr auf das sinkende Kreuzfahrtschiff zu bewegen. Während der Staatsanwalt im Gerichtssaal den Mitschnitt dieses Anrufs noch einmal abspielen lässt, senkt Schettino den Blick, spielt mit einem Papier in der Hand, spricht mit seinen Anwälten. Es ist offensichtlich der für ihn bisher unangenehmste Tag bei diesem Prozess. Denn De Falco schildert Minute für Minute die Chronik seines Versagens. Das beginnt mit dem ersten Funkkontakt. Die Hafenbehörde in Livorno will wissen, was an Bord der Costa Concordia los ist. Die Antwort von der Kommandobrücke ist immer die gleiche. Wir haben einen Blackout, einen Stromausfall. In der Zwischenzeit wird De Falco aber bereits von der Polizei über den Anruf einer besorgten Angehörigen informiert.
Questa signora aveva avuto notizia dalla sua parente che
Die Dame wurde durch eine Verwandte benachrichtigt, dass auf dem Schiff das Licht ausgefallen und etliche Gegenstände wahrscheinlich durch einen Aufprall auf den Boden gefallen waren. Die Passagiere haben Schwimmwesten angezogen. All das stimmte nicht mit den Informationen überein, die von der Schiffsbesatzung gegeben wurden.
Non erano coerenti con quanto invece veniva dichiarato a quel momento dalla nave.
Erst um 22.38 Uhr, also eine gute Stunde nach der Kollision mit dem Felsen vor Giglio, gibt die Besatzung der Costa Concordia zu, dass Wasser in das Schiff eingedrungen ist. Das bedeutet, die Rettungsmaßnahmen wurden viel zu spät eingeleitet.
Soweit der Beitrag von Tillmann Kleinjung und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.